Wir haben in der ersten Stunde Luc Bandré als Person und seine Tätigkeit als Lateinamerika-Korrespondent lernen können. Wir haben über die Bevölkerung und über die Volkskultur in diesem Land geredet. In dieser Stunde wollen wir etwas genauer auch die soziale und politische Lage zu Brasilien anschauen. Brasilien, ein Schwellenland, also ein Land aus der dritten Welt, an der Schwelle zum Industrieland. Brasilien ist aber auch eines der Länder, die am meisten verschuldet ist, wo die Unterschiede zwischen Arm und Reich immens sind, wo überhaupt die Armut ein riesiges Problem ist, und zwar die Armut auf dem Land, aber auch in der Stadt. Luc Bandré, du lebst seit 8 Jahren in Brasilien, du schreibst und berichtest über die soziale und wirtschaftliche Lage in Brasilien und überhaupt in Südamerika. Aber wie erlebst du persönlich die Diskrepanz zwischen Arm und Reich?
Da gibt es natürlich sehr viele Ausdrucksformen. Eine ist zum Beispiel die, dass ungefähr an jedem Rotlicht ganze Ziele von Strassenverkäufern sind. Und die Ziele, die nimmt zu oder schrumpft wieder zusammen, entsprechend der wirtschaftspolitischen Schwankungen. Also gerade jetzt in den letzten 2 Jahren hat die Arbeitslosigkeit abgenommen als Folge von dem Stabilisierungsprogramm. Aber jetzt sieht es wieder aus, dass sie bald wieder zunehmen wird. Aber es geht ja auch weiter, dass man zum Beispiel sogar in den Quartieren, wo ich und die Mittelklasse wohnt, also wo vor allem Apartmenthäuser hat und wo der Mittelstand lebt, also Universitätsprofessoren, mittlere Angestellte im Staat und in privaten Unternehmen, sogar in diesen Quartieren gibt es immer mehr Leute, die auf der Straße schlafen. Und es gibt eben gewisse Soziologen, die Sao Paulo und Rio eine Zukunft voraussagen, wie die indischen Großstädte.
Andererseits ist ja Sao Paulo eigentlich eine reiche Stadt, könnte man sagen, als wirtschaftliches Zentrum im Moment.
Natürlich, die Armut ist noch nicht so schlimm wie in den Nordoststaaten. Also zum Beispiel in Sao Paulo kommt es auch nicht vor, dass bettelnde Kinder einem die Reste vom Teller wegnehmen, wenn man draußen auf dem Trottoir ist. Was in Fortaleza und Recife sehr ein häufiges Erlebnis ist. Aber vielleicht der Gegensatz zwischen Arm und Reich tut sich in Sao Paulo viel mehr in der Arroganz und von den Reichen ausdrücken. Und dort gibt es ja wirklich keine Grenzen. Es gibt in Sao Paulo Supermärkte, wo richtige Konsumpaläste sind, wie man sie nicht einmal hier in Europa sieht.
Ist dir das so in einer Stadt, dass da nach Quartier sehr unterschieden wird? Also du hast gesagt, du wohnst in einem Mittelstandsquartier, und dann gibt es die armen Viertel und die Viertel von der ganzen Reichen. Also ist das ganz ein unterschiedliches Stadtbild?
Ja, das ist schon ein sehr unterschiedliches Stadtbild. Es gibt zum Beispiel riesige Zonen, die nur aus Villen bestehen. Und das ist natürlich in Sao Paulo besonders auffällig, weil man darf nicht vergessen, die ganze Wirtschaft ist sehr zentralisiert, noch viel mehr als in europäischen Ländern, weil ja die Entwicklung immer von einem Zentrum ausgegangen ist und dann ausgestrahlt hat. Und wenn man sagt, dass vielleicht 5% der Brasilianer, und Brasilianer zählen ja 135 Millionen, zu den sehr Reichen gehören, dann sind das wir ja dann immer noch 7 oder 8 Millionen, leben sicher die Hälfte von diesen Reichen in Sao Paulo. Und das sieht man visuell ganz deutlich. Oder auch die Hauptstrasse, die Avenida Paulista, wo das Banken- und Finanzzentrum ist, das ist natürlich eine Strasse, wo man sonst nur in New York sehen kann. Mit unglaublichen Bankpalästen, wo sonst eben außer New York nie gibt. Die
Zürcher Bahnhofstrasse vielleicht noch.
Nein, die Zürcher Bahnhofstrasse ist eine sehr bescheidene Angelegenheit gegenüber der Avenida Paulista.
Ja. Was heisst das jetzt für das Leben in einer Stadt? Also was hat das für Konsequenzen, wenn Arm und Reich, wenn diese Gegensätze so nah aufeinander kommen?
Also ein Problem, das immer mehr zunimmt, das ist die unglaubliche Grossstadtkriminalität. Und natürlich ist es ein bisschen problematisch, einen direkten Bezug zwischen Kriminalität und sozialer Ungerechtigkeit herzustellen, wenn man zum Beispiel weiss, dass auch von den Armen nur 5% kriminell ist. Aber was man zum Beispiel sieht, dass unter der Grossstadtkriminalität die Armen wieder am meisten leiden. Zum Beispiel in der Peripherie, da kann keine Familie ihren Kindern erlauben, dass sie nach den Achten rausgehen. sei es irgendein Kino oder tanzen oder so, das kommt für sie gar nicht in Frage. Und auch am Wochenende sind die praktisch eingesperrt, weil die Gefahr, dass sie da überfallen werden, enorm gross ist. Und es gibt ja Fälle, dass zum Beispiel ein Mann verschossen worden ist, nur um gerechnet vielleicht 50 oder 100 Franken zu stehlen.
Wie ist denn das bei dir? Also dort, wo du wohnst, gehst du am Abend aus? Oder?
Also ich kann schon ausgehen. Aber eben, muss ich auch wieder sehen, ich wohne in einem Apartment, wo während 24 Stunden von Wächtern bewacht wird. Und dann in einem ganz reichen Viertel, da haben die Villenbesitzer auch unter sich eine Wache organisiert, die dann die ganze Nacht zirkuliert. Und heute, wenn ich zum Beispiel ins Zentrum gehe, also so richtig schlendern, das kann man sich nicht mehr leisten. Das ist ein Luxus, der eigentlich nur noch in Buenos Aires gibt. Aber in Sao Paulo, aber auch in Lima oder Bogota, da muss man doch schon immer den Eindruck machen, dass man gezielt läuft, weil sonst wird man automatisch überfallen und ausgegeben. Das ist mir natürlich auch schon ein paar Mal passiert.
Aber ich meine, das ist ja auf eine Art, vermindert das ja die Lebensqualität wahnsinnig. Wenn du eigentlich beständig auf Schritt und Tritt musst Angst haben, du werdest überfallen. Und du weißt ja auch, dass du eben zu denen gehörst, die etwas haben. Und
natürlich, es ist ein Riesenproblem. Überhaupt, ich würde sagen, die Lebensqualität heute in den südamerikanischen Grossstädten, die ist natürlich unvergleichlich kleiner als in der Schweiz. Auch zum Beispiel, man kann ja kaum in Sao Paulo aufs Land rausfahren. Das fängt schon damit an, dass der hinterste und letzte Quadratmeter eingehackt ist. Dass so ein Laufen unmöglich ist. Man kann an den Strand gehen, aber die Rückfahrt muss man wieder teuer zahlen, weil es unglaubliche Kolonnen gibt. In Sao Paulo ist es mehr nur 80 km entfernt. Aber trotzdem, wenn man hier an die Küste fährt, ist es doch ein grösserer Aufwand, vor allem wegen der Rückfahrt.
Soziale Gegensätze gibt es fast nie so extrem wie in Brasilien. Eine wichtige Kraft, die sich in diesem sozialen Konflikt engagiert, ist die katholische Kirche mit der Befreiungstheologie. Und über das Thema reden wir in ein paar Minuten.
Darling, I'm feeling pretty lonesome. I'd call you on the phone some, but I don't have a dime. Darling, you're so far behind me. Tomorrow's gonna find me further down the line. I'm gonna write, darling, you know I feel the cold nights, thinking of the old nights.
ausgeschneit, alle Farben sind verschwunden. An eiskalten Morgen sind Renault steht unten an der Strasse. Er muss jetzt los, nimmt der Mantel und geht, und sie wartet noch, bis der Motor und er sagt, dass er fortfährt. Sie schaut zum Fenster aus und spürt, wie kalt es ist. Und ist froh, dass er wenigstens die Nacht bei ihr ist und am Wochenende. Sie muss lachen und ist froh, wird sie jetzt nur noch in und sonst nicht mehr für sie. Sie schüttet den Kaffee nachher und bleibt noch ein bisschen hocken, steckt den Ziege an, bevor sie der Kleine muss wecken, wo man schläft. Geht ihr sie den Tag durch, allein das hat sie früher nicht geschafft. Aber allein sie ist schön, hat sie gelernt in den Jahren.
Luc Bandré, du hast mir in einem Vorgespräch mal gesagt, der Hauptkonflikt in Brasilien, der findet zwischen der katholischen Kirche und dem Staat statt. Also die zwei Mächte, die am meisten aneinander geraten. An was siehst du das?
Ja, das sieht man in erster Linie mal an der innenpolitischen Diskussion. Man muss davon ausgehen, in Brasilien gibt es nur eine Institution, die die soziale Frage aufwirft. Wir haben es vorher von der sozialen Ungerechtigkeit gehabt. Und die Kirche wirft ja vor allem auf in das Landfrage, aber auch in der Kirche hat sehr aktiv Gewerkschaften unterstützt, vor allem noch zur Zeit von der Diktatur, wo das mit Risiken verknüpft worden ist, weil ja die Streik meistens mit Polizei und manchmal mit Militär Einsatz unterdrückt worden sind. Und heute geht eigentlich das politische Engagement immer weiter. Die Kirche kritisiert, wie jetzt zum Beispiel die verfassungsgebende Versammlung organisiert wird. Die kritisiert vor allem den Punkt, dass man also die Ausschaffung von der Verfassung ganz im Kongress integriert und nicht eine eigene verfassungsgebende Versammlung kreiert und damit eigentlich wenig Zeit hat, um die Grundsatzfragen zu diskutieren. Die Kirche kritisiert auch die unglaubliche Korruption der Politiker. Ich meine, heute um gewählt zu werden in Brasilien ist ja vor allem eine Geldsache. Und das haben wir gerade in der letzten Wahl deutlich gesehen. Da sind prominente Parlamentarier. Das schreiendste Beispiel ist zum Beispiel der Fall von einem Abgeordneten, der einen Bestseller geschrieben hat, eine politische Biografie von der Frau, das war eine Deutsche, Jüdin und Kommunistin, vom KP-Generalsekretär. Und das ist seit etwa 20 Monaten mindestens der Bestseller. Der ist nicht wiedergewählt worden. Während dem wiedergewählt sind worden, ganz unbedeutende, aber die haben einfach in die Wahlschlacht etwa 5 oder 10 Mal so viel Geld investiert. Und eben das sind alles Punkte, die die Kirche kritisiert. Man kann schon sagen, wahrscheinlich von einem sozialistischen Standpunkt aus. Aber die Gegensätze sind eben so schreiend. Und wirtschaftlich geht es schon immer besser, klar. Sozialprodukt wächst. Brasilien hat heute einen modernen Industriepark. Aber für die Unten fällt eben nichts an.
Also der Staat lässt sich ja scheinbar von der Kirche schon sehr verunsichern. Es ist ja so weit gegangen, dass der Präsident zum Papst ist gegangen, eigentlich klagen über die Priester in Brasilien.
Ja, in meinen Augen war das der Höhepunkt gewesen, bis jetzt vom Konflikt zwischen Kirche und Staat. Man hat ja immer gemeint, dass wenn einmal Demokratie zurückkehrt, dass sich der Konflikt zwischen Kirche und Staat wird auflösen. Weil am Anfang war der Hauptkonflikt noch die Menschenrechte gewesen. Und heute werden Menschenrechte geachtet wie in einer anderen Demokratie. Aber eben, wenn man dann weitergeht und untersucht, ob Menschenrechte im sozialen Aspekt geachtet werden, dort ist es natürlich wie eh und je. Und dort haben ja immer die grössten Ungerechtigkeiten bestanden. Dass zum Beispiel arbeitsrechtliche Bestimmungen nicht eingehalten werden, es gibt immer noch Sklavenarbeit. Im ganzen Nordosten ist schon eineinhalb privilegiert, wenn er Mindestlohn verdient. Der Mindestlohn entspricht heute umgerechnet $30. Und das Gleiche ist in der Landfrage, da werden die Bauern einfach mit Gewalt wieder verstoßen und dann müssen sie wieder ganz neu anfangen und so. Und die brasilianische Kirche hat sich immer mehr in den Sozialkonflikt, in den Sozialkonflikt engagiert und dort mitgekämpft.
Warum eigentlich gerade Brasilien? Also man sagt ja, also Stichwort Befreiungstheologie ist das, was man im Zusammenhang mit der brasilianischen Kirche kennt. Aber warum hat sich die Befreiungstheologie gerade in Brasilien so stark machen?
Ich glaube, man sollte zwei Sachen auseinanderhalten. Befreiungstheologie, das ist ja vor allem eine Angelegenheit, die die theologische Diskussion betrifft. Also die Frage, ob das echte Christentum sich vor allem unter den Armen muss ausdrücken oder ob das echte Christentum eben eine relativ distanzierte Theologie beinhaltet von den konkreten Verhältnissen, in denen die Menschen leben. Jetzt aber, was man sieht, und natürlich ist die Befreiungstheologie als Inspiration, als theologische Inspiration sehr bedeutend, aber was man sieht, ist eben noch eine andere Sache, dass eben die brasilianische Kirche und vor allem durch die brasilianische Bischofskonferenz, die aus 300 Bischöfen besteht, dass die immer mehr eine aktive politische Rolle übernimmt. Und wahrscheinlich diese zwei Elemente machen es, dass die Situation zwischen Kirche und Staat in Brasilien einzigartig ist. Es gibt in ganz Lateinamerika kein Land, wo der Sozialkonflikt so sehr zwischen Kirche und Staat sich entscheidet. Und für den Vatikan ist natürlich das auch eine ungemütliche Angelegenheit. Denn man muss ja auch nicht vergessen, der gegenwärtige Papst ist ein Konservativer. Und er probiert ja nach Kräften, die Kirche immer aus dem politischen Konflikt herauszuhalten. Aber in Brasilien geht das einfach nicht, weil die ganze Sache schon so weit gediehen ist. Man muss ja sehen, dass vielleicht von diesen 300 Bischöfen vielleicht 10 oder 20% sich mit der jetzigen Linie sehr unwohl fühlen. Aber alle anderen sind entweder gemässigt und progressiv. Und klar, die Progressiven sind die engagierter und sie haben dann auch die Möglichkeit, fortschrittliche Kirchenpapiere durchzubringen. Und das ist gleichzeitig natürlich auch eine Ermutigung für all die Priester, die an der sozialen Front kämpfen. Und das sind natürlich schon Priester, die enorm viel auf sich nehmen. Gerade auf dem Land, alle die Priester, die laufen immer mit der Morddrohung rum. Und dort, auf der untersten Ebene, das ist natürlich der Kampf zwischen Pfarrer vom Ort gegen den Grossgrundbesitzer. Und da gibt es immer wieder dort. Letztes Mitte Jahr ist ein Priester erschossen worden und zwei sogenannte seelsorgerische Helfer.
Könnte man sagen, dass die Kirche in Brasilien die Hoffnung ist von den Armen, von den unteren Schichten?
Das ist natürlich schwierig zu sagen, aber ich glaube schon, dass es in diese Richtung geht. Auf alle Fälle hat die katholische Kirche unter dem Namen enormen Anhang. Und wenn sie vielleicht sozial nicht engagiert sind, hat sie weniger. Aber auf der anderen Seite darf man eben auch sehen, dass das soziale Engagement auch Gegenkräfte wieder kreiert. Gerade in Brasilien sind die protestantischen Sekten von nordamerikanischer Herkunft, die sind stark am Wachsen. Das ist zum Teil politisch gesteuert, aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass natürlich für einen Einzelnen das sozial kompromittierte Christentum viel größere Anforderungen stellt als das Evangelium, wo die Sekte predigen, wo es einfach langt, wenn man glaubt.
Eine letzte Gesprächsrunde mit dem heutigen Samstagsgast in etwa 10 Minuten.
People.